Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Torben Lippert und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Lennart Klintfort. Moin Lennart.
Ja, moin Torben. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier ein bisschen mit mir die vergangenen Tage Revue passieren zu lassen und auch um einen kleinen Einblick in unser aktuelles Printheft vorzunehmen.
Ja, genau. Und da nehme ich mir natürlich gerne die Zeit. Prioritäten setzen müssen wir ja die ganze Zeit. Und da habe ich jetzt mal hier die Priorität gesetzt für den Podcast. Und wenn du von Print sprichst, du hast es gerade schon gesagt, hast du im Vorhinein natürlich schon erklärt, dass du ein sehr kurzweiliges Interview mit Herrn Asshoff von Sokabau geführt hattest. Und genau, ich glaube, das wird heute noch Thema.
Genau. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen und lassen auch den guten Herrn Asshoff selbst zu Wort kommen.
Ja, und dann hast du aber auch noch mit weiteren Vertretern von institutionellen Investoren gesprochen. Stichwort Frankfurt.
Ja, genau. In Deutschlands Finanzhauptstadt war ich Ende vergangener Woche zu Besuch, gemeinsam mit unserer Kollegin Katharina Erhardt sowie Christoph Fröhlich von unserem Schwestermagazin Das Investment waren wir beim alljährlichen Investmentfokus des Asset Managers Lupus Alpha. Und für den kommen erfahrungsgemäß immer eine Menge Besucher aus der institutionellen Kapitalanlage in die alte Oper, weil es einfach auch jedes Jahr wieder gut ist.
Ja, und ich habe natürlich meinen Research gemacht, so sagt man ja bei uns in der Branche, und habe mal geschaut, wer denn dabei war. Und ich habe mal einen kleinen Auszug aus der Liste der Sprecher. Maximilian Biagosch, Europachef vom größten staatlichen Pensionsfonds in Kanada. Dann Professor Dr. Markus Brunnermeier von der Princeton University, also auch prominenter Name. Dann der ehemalige VW-Chef Herbert Diess. Und dann Tim Heunk, Leiter Portfolio Management der R&V Versicherung und noch der ehemalige Bundesinnenminister de Maizière. Und ich höre jetzt mal einfach auf, weil es waren noch ein paar weitere. Die Frage ist natürlich, war es denn so gut, wie es die Gästeliste vermuten lässt?
Ja, es war so gut, die Gästeliste. Ich könnte jetzt noch weitere aufzählen. Also allein im Besucherraum, glaube ich, 490 Milliarden Assets under Management, wenn man das mal so rein darauf unterbrechen will. Wenn du die Vortragenden mit dazu nimmst, kommst du auf über 2 Billionen Assets under Management. Und das alles einen Tag, nachdem Trump gewählt wurde und stimmt, eigentlich in einem Strich mit, dass die Ampel sich auflöst. Also es gab viel zu sprechen. Dadurch war auch das Wort Resilienz, glaube ich, das am meisten bemühte Wort, weil Widerstandsfähigkeit wird wichtiger werden, nicht nur im Portfolio. Und ja, wir haben auf unserer Seite online 2 Artikel zu dem Investmentfokus, die Sie auch in unseren Shownotes dann finden werden. Und jetzt schauen wir aber mal, was in der Branche in der vergangenen Woche noch so passiert ist. Wobei, das muss ich auch mal sagen, die News jetzt sehr personallastig sind.
Ja, genau. Und weil uns das gerade aufgefallen ist, haben wir nochmal schnell geschaut, was sonst noch so passiert ist. Die Idee eines kleinen News-Tickers gehabt, deswegen 3 schnelle News. Bist du bereit, Lennart?
Ich bin bereit.
Okay, deswegen, ich fange an. Erstens, angeblich schaut sich die Commerzbank im Abwehrkampf gegen die UniCredit auch nach Zukäufen in der Bankenbranche um. Überlegung gibt es laut eines Medienberichts zur Oldenburgischen Landesbank und zur Hamburg Commercial Bank.
Zweitens, die Deutsche Bank hat inzwischen 111 Führungskräfte entlassen, auch im Wealth Management. Der Plan, Kosten sparen und noch eine Sache, die Bank hat künftig strengere Homeoffice-Regeln. Heimarbeit gibt es dann nur noch an höchstens 2 Tagen. Zu den 111 möchte ich noch kurz sagen, herausgekommen ist das auch noch am 11.11.
Das stimmt. Kuriosität. Jetzt aber noch schnell drittens. Das insolvente Fintech Ride hat einen Investor gefunden, der aus dem Umfeld der Unternehmerfamilie Hereos kommt und der zahlt insgesamt einen Kaufpreis von etwas über 600.000 Euro. Jetzt aber kommen wir zu den richtigen News und da können wir uns auch ein bisschen mehr Zeit lassen, würde ich sagen.
Ja, einmal durchatmen.
Und wir haben gesagt, wir fangen mit Personalien an, deswegen starten wir mit der ersten, denn wir haben mitbekommen, dass die UBS für das deutsche Wealth Management eine wichtige Führungsposition neu besetzt hat. Sykria Açlan leitet ab sofort das Affluent, das HNWI und das UHNWI-Geschäft in Deutschland und damit quasi das richtige Kundengeschäft innerhalb des deutschen Wealth Managements.
Ja, du hast schon gerade Gänsefüßchen angezeigt. Was gehört denn noch zum Wealth Management der UBS hier?
Zum einen das Lateinamerika-Geschäft, das übrigens auch hier in Hamburg seinen größten Sitz hat oder seinen Hauptsitz hat. Und zum anderen das sogenannte FIM-Geschäft, also das Geschäft mit anderen Finanzintermediären, beispielsweise Depotbankengeschäft für externe Vermögensverwalter. Und das leitet seit dem Sommer ja schon Selina Piening.
Ich höre aber raus, dass die Position von Zükriya Öcalan, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe, zumindest nicht ganz neu ist. Gibt es denn einen direkten Vorgänger?
Ja, so halb. Philipp Neuhofen leitete zuletzt das HNWI und das Affluent-Geschäft, also nicht das UHNWI-Geschäft. Der verlässt aber die Bank und deswegen übernimmt Öcalan quasi einen Teil von Neuhofens Aufgaben und zusätzlich das UHNWI-Geschäft, bei dem sie aber von Sven Stephan als Leiter UHNWI unterstützt wird. Stephan ist übrigens durch die Fusion von der UBS mit der Credit Suisse bei der Bank gelandet, war also vorher bei der Credit Suisse.
Und Öcalan?
Die ist seit 2019 schon bei der UBS und leitete zuletzt als Regionalleiterin Mitte von Frankfurt aus das größte deutsche UBS-Team und jetzt eben das Wealth Management.
Das Versorgungswerk der Apothekerkammer Nordrhein und damit auch das Versorgungswerk der Tierärztekammer Nordrhein haben mit Beate Sicking eine weitere Geschäftsführerin.
Heißt, wenn du weitere sagst, sie ist nicht alleine an der Spitze des Versorgungswerks.
Nein, Sicking, die bereits seit 2002 an Bord ist, rückt neben Hauptgeschäftsführer Jens Hennes in das Gremium auf. Ab 2025 ist sie dann in erster Linie für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Compliance, Recht, Datenschutz und Revision sowie die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Bereiche IT, Digitalisierung, Personal und Risikomanagement leitet sie dann gemeinsam mit Hennes.
Das heißt, der Kollege Hennes hat aber auch Verantwortungsbereiche, die er allein wahrnimmt.
Genau, Hennes, der übrigens auch schon seit 2005 an Bord ist, wird weiterhin für die Unternehmens- und Personalstrategie verantwortlich sein. Die 2,7 Milliarden Euro schwere Kapitalanlage fällt in seinen Bereich, genauso wie der Mitglieder- und Rentenservice sowie Arbeitsschutz und Sicherheit.
Die Pictet hat Armin Eiche zum Europachef ernannt und das ist aus deutscher Sicht natürlich ganz spannend, denn Eiche hat hierzulande bisher und seit 2011 das Wealth Management geleitet.
Europachef heißt, Eiche leitet die Europäische Bank von Pictet, richtig? Denn im vergangenen Jahr ist Pictet mit der Europaeinheit aus Luxemburg nach Frankfurt gezogen.
Stimmt, genau. Seit 2021 hat Pictet das Vorhaben umgesetzt, also diesen Umzug. Und Eiche ersetzt als Europachef damit Christian Schröder. Der bleibt aber bei der Bank und zieht dann in den Aufsichtsrat ein.
Und wer führt neben Eiche dann die Europäische Aktiengesellschaft?
Ja, mit ihm zusammen im Vorstand sitzen der Finanzchef Jean-Philippe Foal, Rechtsvorstand Thomas Keller sowie Risikovorstand Hans Schlottner. Und die vier führen dann zusammen die Bank, die offiziell Bank Pictet und C in Klammern Europe heißt und dann insgesamt über 600 Mitarbeitende beschäftigt. 80 davon sind dann in Deutschland tätig. Standorte gibt es zudem noch in München und Stuttgart.
Berenberg hat ab April 2025 einen neuen stellvertretenden Leiter für das deutsche Wealth Management. Sven Friske kommt zur Hamburger Bank und vertritt gemeinsam mit Michael Engelhardt den Leiter Wealth Management, Dennis Hummelmeier. Der wiederum berichtet an Klaus Newe.
Ja, und wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen hier aufgenommen und haben auch schon ein paar Mal über Berenberg gesprochen. Heißt, das ist nicht der erste Personalwechsel bei Berenberg, über den wir hier sprechen. Was für Aufgaben soll denn Friske jetzt übernehmen?
Also zum einen eben Hummelmeier, Engelhardt und Newe unterstützen. Gleichzeitig ist Friske Head of Growth und soll dann noch die Frankfurter Niederlassung leiten. Da folgt er auf Matthias Lehleiter, der nun nur noch Stuttgart leitet, in Anführungszeichen nur noch. Und in Stuttgart wiederum hat Stefan Böhmerle die Bank verlassen. Wohin es Böhmerle zieht, ist übrigens noch nicht klar. Außerdem hat Marco Höst Berenberg verlassen. Er wechselt als Teamleiter für Spezialmandate in die Vermögensverwaltung der Bethmann Bank.
Aber bevor wir jetzt zu weit abschweifen, nochmal zurück zu Sven Friske. Du bist uns noch schuldig, woher Friske überhaupt zu Berenberg wechselt.
Ja, das stimmt. Von Julius Bär kommt der Gute. Da hat er eine von 5 Frankfurter Niederlassungen geleitet. Für Friskes Posten hat Julius Bär auch schon einen Nachfolger gefunden. Das ist nämlich Markus Mrazek. Damit kommen wir zu unserem Hauptthema für diese Woche. Für unser aktuelles Printmagazin habe ich mit Gregor Asshoff von der Soka Bau gesprochen, der gemeinsamen Dachmarke für die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft und die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes. Ein langer Name, verwaltet wird auch sehr viel Geld, nämlich knapp 9 Milliarden Euro.
Und wenn du von Baugewerbe sprichst, dann denke ich natürlich gleich an die Immobilienkrise. Gestern habe ich noch mit jemandem gesprochen, der auch in der Immobilienbranche arbeitet, der mir dann doch berichtete, dass der ein oder andere Projektentwickler dann eben nicht mehr am Markt ist. Aber mal von Anfang an, es geht ja nicht nur um Immobilien bei dem Thema, ja?
Nein, es geht nicht nur um Immobilien. Ich kann so viel sagen, über Projektentwickler haben wir im Verlauf auch gesprochen und auch die Sokabau ist da aktiv geworden, weil einer ins Straucheln gekommen ist. Unterm Strich haben wir über sehr viele Themen gesprochen. Herr Assoff hat sich viel Zeit genommen. Dafür nochmal ein dickes Dankeschön an dieser Stelle. Und ja, selbstverständlich ging es auch um den Bausektor, haben wir gerade schon besprochen. In großen Teilen ist der natürlich auch im Portfolio der Sokabau zu finden und in vielen Teilen des Portfolios soll auch einiges geschehen. Aber, und das ist Assoff sehr wichtig zu betonen, in einem langfristigen Kontext und nicht von kurzfristigen Strömungen am Markt getrieben. Im großen Stil umschichten, weil diverse Anlageklassen wieder höhere Zinsen bringen, kommt für ihn nicht in Frage.
Aus dem Negativzinsumfeld sind wir jetzt wieder bei halbwegs auskömmlichen Zinssätzen. Das weiß ich, für den 10-jährigen Bund bekommt man 2,8% oder 2,3% oder sowas. Prima, nehmen wir doch. Und Schichten aus anderen Assetklassen oben, das haben wir nicht gemacht.
Welche Rolle in den angesprochenen langfristigen Überlegungen spielen denn Immobilien konkret?
Ja, die Sokabau besitzt etwa 8.200 Mietwohnungen in Deutschland. Als Assoff 2015 kam, waren es sogar noch gut 11.000 und es sollen sogar noch weniger werden. Im Allgemeinen möchte er weniger Home Buyers. Dafür, was jetzt den Immobiliensektor angeht, aber auch allgemein, muss alles auch ESG-konform sein. Jetzt wieder auf Immobilien gerichtet, es muss jünger sein, es muss modernisiert sein, wenn es geht. Wenn da etwas passt, kauft die Soka auch gerne zu, auch in Deutschland. Und auch Büroimmobilien, die ja in letzter Zeit nicht die beste Presse erfahren, sind für ihn noch nicht weg vom Fenster, sage ich jetzt mal. Die schreibt Assoff nicht ab.
Ja, ich glaube nach wie vor, dass Büroinvestitionen auch erfolgreiche, sinnvolle Investitionen sein können und sein werden. Da spielen so ein paar, im Moment sind Büroimmobilien erfolgreich, wenn sie erstklassige Lagen mit einer erstklassigen Ausstattung haben. Da findet natürlich auch so eine Art Kannibalisierung auf dem Markt statt. Also alle sozusagen schlechteren Lagen, insbesondere auch schlechtere Qualität, schlechtere Ausstattung von Büroimmobilien, die leiden.
Gerade für institutionelle Investoren war aber ja auch die Zinswende ein wenig schwierig und das ja nicht nur auf Immobilienebene.
Ja, aber beispielsweise der Denominatoreffekt spielte der Sokabau da ein bisschen in die Karten. Stichwort Infrastruktur und Private Equity Secondaries.
Unter anderem haben in den letzten 2-3 Jahren sehr stark genau von diesen Effekten gelebt. Insbesondere große US- und kanadische Pensionsfonds haben Portfolien auf den Markt gegeben, um sozusagen wieder in die vorgegebenen strategischen oder regulatorischen Limits zurückzukommen. Und das waren dann, da hat man dann sehr, sehr gute Portfolios zum Teil mit guten Abschlägen aufkaufen können im Markt.
Ja, kommen wir vielleicht mal zur liquiden Anlage auch oder beziehungsweise zu der Zusammenarbeit mit Asset Managern, denn da arbeitet die Sokabau ja auch mit externen Anbietern zusammen, beispielsweise auch in den USA für einige Assets. Was müssen denn diese Asset Manager für Herrn Assoff mitbringen, damit sie ja im Portfolio landen?
Ja, da geht's auch liquide und illiquide. Und kurz vor unserem Gespräch war Herr Assoff beim Asset Manager in Boston. Für ihn ist es wichtig, gerade weil man beispielsweise im illiquiden Bereich jahrelang aneinander gebunden ist. Wenn da nämlich irgendwas nicht passt, dann wird's kostspielig, wenn man sich trennen möchte. Sich selbst ein Bild vor Ort davon zu machen. Und da setzt er interessante Schwerpunkte, wenn er dann diese Asset Manager besucht. Hier mal einer davon.
Wie funktioniert dieses Team? Hat man den Eindruck, da ist sozusagen ein allwissender, genialer Chef, so eine Art Wort, und alle anderen tanzen sozusagen nach seinen Ideen und nach seiner Pfeife, da würden wir zum Beispiel nicht investieren.
Ja, für Assoff muss die Stimmung im Team stimmen, gibt es eine gute Mischung zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitern und bei der Beurteilung verlässt er sich halt auch gern mal auf sein Bauchgefühl, weil man das ja nicht totalisieren kann. Und gerade auch das Bauchgefühl ist ein Faktor, den man in seinen Augen nie unterschätzen sollte. Viele weitere Themen seines Investments in China, ESG, das BRSG 2 oder auch was er aus auf dem Justizministerium vorwirft und was die größten Herausforderungen in seinem Job als Leiter einer milliardenschweren Kapitalanlage sind, können Sie in voller Länge online bei uns lesen, zu finden in unseren Shownotes.
Ja, dann besten Dank, dass du da diese Einblicke mitgebracht hast aus deinem Gespräch mit Gregor Asshoff. Und damit wären wir auch schon fast wieder am Ende unserer Folge, um weiterhin die besten und aktuellsten News, Hintergründe und ja so Interviews zu besprechen, wie du sie jetzt mitgebracht hast heute. Brauchen wir natürlich auch weiterhin die Hilfe und ihr Feedback als Hörerinnen und Hörer oder auch Leserinnen und Leser. Wenn Sie also Infos haben, sich über einen Artikel ärgern oder freuen oder Sie gerne irgendwas von uns wissen wollen, dann erreichen Sie uns beide über LinkedIn, über unsere persönlichen Accounts oder aber klassisch per Mail an. Und vielleicht kennen Sie die Mailadresse schon, redaktion@private-banking-magazin.de.
Ansonsten natürlich wie immer der Hinweis auf unsere Website, auf unsere Social-Media-Kanäle, auf unser Magazin, auf unsere anderen Podcasts und natürlich die nächste Folge dieses Podcasts.
Genau, und Sie hören uns dann hoffentlich bald wieder hier und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir machen uns jetzt dann mal langsam startklar für ein hoffentlich entspanntes und gerade in Hamburg ja doch diesiges Herbstwochenende. Was steht bei dir an?
Ich werde mit meinen Kindern Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreiben.
Oh, das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich drücke die Daumen. Ja, und ich drücke die Daumen für den Weihnachtsmann natürlich, dass da nicht zu teure Sachen draufstehen.
Ja.
Genau. Dann würde ich sagen, sind wir ganz gut durch mit der Folge. Hast du noch was zu sagen?
Nein, ich habe auch nichts dem hinzuzufügen, außer Tschüss aus Hamburg.